Auch die Tagesschau hat schon darüber berichtet, in ganz Deutschland liegen Menschen rum und demonstrieren. Das Ganze hat aber einen sehr wichtigen Hintergrund. Diese Menschen demonstrieren nämlich dafür, dass eine Krankheit ernst genommen wird, die bei den meisten bisher unter dem Radar läuft. Diese Krankheit heißt myalgische Enzephalomyelitis oder chronisches Fatigue-Syndrom, kurz MECFS. Die Patienten, die daran erkrankt sind und denen es oft so schlecht geht, dass sie gar nicht mehr demonstrieren können, auch nicht im Liegen, das machen dann deren Angehörige, die bekommen des Öfteren zu hören, sie sollten sich doch einfach mal nicht so anstellen. Dabei sind die Betroffenen oft so schwer krank, dass viele von ihnen kaum das Bett verlassen können, erst recht nicht arbeiten oder am sozialen Leben teilnehmen. Wir geben mal ein Beispiel. Die 14-jährige Emma, die eigentlich anders heißt, lebt seit knapp 1,5 Jahren mit MECFS. Seit einem Jahr kann sie nicht mehr in die Schule und seit mehr als 8 Monaten kann sie kaum noch aufstehen. Denn sie hat immer wieder sogenannte Crashs, nach denen sie schlimmstenfalls so gut wie gar keine Kraft mehr hat.
Also es ist unterschiedlich. Es kommt halt darauf an, was den Crash ausgelöst hat. Wenn ich mich übernommen habe, also wenn ich zu viel gemacht habe. Manchmal passiert es durch neue Medikamente, die ich ausprobiere, weil in der Krankheit ist nichts erforscht und man weiß nicht, was man nehmen soll.
Woher die Krankheit kommt, ist unklar, aber sie kann durch Virusinfektionen mit ausgelöst werden. Daher hatte auch die Covid-Pandemie entscheidende Auswirkungen. In Deutschland gibt es rund 650.000 Fälle. Das ist nicht mehr sehr weit weg von 1% der Bevölkerung. Heute ist der internationale MECFS-Tag. Solche Tage sind dazu da, auf Krankheiten hinzuweisen, den Anstoß zu geben, über neue Behandlungsmethoden zu sprechen und generell die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und genau deswegen sprechen wir jetzt mit Jörg Heidecke. Er ist der Gründer und Geschäftsführer der gemeinnützigen MECFS Research Foundation. Hallo, Herr Heidecke.
Hallo, Herr Trantle.
Ich habe es ja angedeutet, noch ist die Krankheit nicht völlig verstanden. Was weiß man bisher über Auslöser und Ursachen?
Der größte Teil der MECFS-Erkrankten erkrankt nach einer Infektion. Das war in den letzten Jahren natürlich sehr häufig die Covid-Infektion. Das sind aber auch pfeifisches Drüsenfieber, also Epstein-Barr. Das kann auch eine Grippe sein. Das betrifft etwa 90% der Erkrankten. Und die anderen weiß man die Auslöser zum Teil nicht. Das kann verschiedene andere Gründe haben.
Wie äußert sich diese Krankheit generell gesehen?
Man hat das, was man medizinisch eine Malaise nennt. Das ist im Grunde genommen, stellen Sie sich vor, Sie haben eine wirklich schwere Grippe. Und Sie fühlen sich entsprechend erschöpft. Erschöpft ist im Deutschen so ein bisschen problematischer Begriff, das zu beschreiben, weil jeder ist mal erschöpft, insbesondere nach sportlichen Anstrengungen. Aber stellen Sie sich vor, Sie haben das 24 Stunden und auch schon nach kleinsten Anstrengungen. Und das ist sozusagen eines der Hauptsymptome. Hinzu kommen Schmerzen in diversen Körperbereichen, häufig kognitive Probleme, also Brain Fog nennt man das auch, also sprich Konzentrationsschwierigkeiten, Merkschwierigkeiten, die sich teilweise äußern wie Demenz, aber keine Demenz sind. Kreislaufschwierigkeiten. Es gibt eine Liste von, ich würde sagen, über 20 Symptomen, die zu alledem auch noch unterschiedlich ausgeprägt sind. Aber gemeinsames Merkmal aller MECFS-Erkrankten ist eben diese extrem schwere Erschöpfung, die so weit gehen kann und von der sich die Leute auch nicht erholen, die betroffen sind, dass man eben ja seiner Schule, seiner Arbeit, seinem Leben nicht mehr nachgehen kann, teilweise bis zur Bettlägerigkeit.
Und dann haben Sie noch damit zu kämpfen, die Patientinnen und Patienten, dass sie oft als Simulanten dargestellt werden, oder?
Genau richtig. Also diese Krankheit ist 1969 von der WHO als neurologische Erkrankung klassifiziert worden. Also sprich, seit über 50 Jahren bekannt und lange negiert worden. Auch heute kennt die überwiegende Zahl der Allgemeinmediziner diese Krankheit nicht. Oder wenn sie die Bezeichnung kennen, haben sie zumindest nicht das Wissen, sie richtig zu diagnostizieren und auch oftmals gar nicht die Möglichkeiten. Ich kenne keinen einzigen Fall tatsächlich von MECFS-Betroffenen oder Angehörigen, die nicht mindestens 1-2 Jahre einer Diagnose hinterhergelaufen sind und dabei quasi einmal eine komplette Odyssee durchs Gesundheitssystem machen mussten. Das ist eigentlich unvorstellbar für die allermeisten anderen Krankheiten, außer vielleicht einige seltene Krankheiten, und das ist MECFS aber nicht. Kann man sich das überhaupt nicht vorstellen.
Vor allem nicht bei 650.000 Betroffenen deutschlandweit.
Genau, das ist die Zahl, die auch bis vor kurzem gar nicht in der Form existierte. Es wurde immer diskutiert, wie viele sind denn das jetzt? Und es sind bestimmt mehr geworden durch die Pandemie. Es gibt einige Projekte öffentlich gefördert, die diese Zahlen erheben, aber da die frühestens im nächsten Jahr ihre Zahlen veröffentlichen werden, haben wir letztes Jahr im Mai zum ersten Mal eine Studie veröffentlicht, in der wir die Häufigkeit und auch die gesellschaftlichen Kosten von ME/CFS und auch von Long-Covid, was sehr nahe daneben ist, modelliert haben. Und nach unseren Berechnungen sind Stand Ende letzten Jahres über 650.000 Betroffene in Deutschland nur ME/CFS. Hinzu kommen nochmal über 750.000 Long-Covid-Betroffene, die ähnliche Symptome haben, aber im Detail etwas anders gelagert sind.
Sie haben gerade die Kosten angesprochen. Wie sehr belastet denn ME/CFS das Gesundheitssystem?
Das muss man unterscheiden. Sichtbar, die sichtbare Belastung ist ja nur dann dort, wenn ein Arzt sozusagen diese Krankheit richtig diagnostiziert und dann Maßnahmen einleitet. Diese Maßnahmen, therapeutische Maßnahmen, symptomtherapeutische Maßnahmen, die können sehr teuer sein, aber die allermeisten Betroffenen bekommen sozusagen nur eine Basisversorgung. Das sind die sichtbaren Kosten. Und dann gibt es aber die unsichtbaren Kosten, weil, wie Emma eben schon gesagt hat, man muss sich selber drum kümmern. Viele Betroffene, die meisten Betroffenen, dann versuchen mit Therapieversuchen, sich selbst zu helfen oder auch teilweise bei der Diagnostik sehr selbstständig dann unterwegs sind. Und diese Kosten müssen die selbst tragen. Also ein Großteil der medizinischen Kosten wird schon von den Betroffenen selbst getragen. Natürlich nur von denen, die sich das irgendwie erlauben oder rausschneiden können. Alle anderen haben Pech gehabt, muss man, glaube ich, sagen. Das ist nicht meine Verwertung, sondern leider nüchterne Beobachtung. Und darüber hinaus kommen aber natürlich auch noch die Kosten des Arbeitsausfalls, weil zwei Drittel bis drei Viertel der Betroffenen sind arbeitsunfähig. Das heißt, die entfallen in den Betrieben. Dadurch entstehen Kosten. Langfristig können diese Menschen eben nicht mehr am Arbeitsleben und am Sozialleben teilnehmen oder nicht mehr zur Schule gehen. Und all diese Kosten addieren sich eben auf eine enorme Summe, die wir errechnet haben. Das sind im Jahr 64 Milliarden Euro tatsächlich gesellschaftliche Kosten, alles in allem, die etwa sich hälftig aufteilen auf Long-Covid und auf ME/CFS.
Ist ja immer gut, wenn Mediziner über ein Thema reden. Jetzt fand letzte Woche an der Charité in Berlin ein internationaler ME/CFS-Kongress statt und Sie waren auch vor Ort. Wie waren da die Stimmung insgesamt?
Genau, das ist ein Kongress, den das Charité-Fatigue-Zentrum und die ME/CFS Research Foundation gemeinsam ausrichten, jährlich. Die Stimmung war sehr positiv, weil es tatsächlich Fortschritte jetzt in der Forschung gibt. Man muss immer dazu sagen, das fängt aber auf sehr, sehr kleinem Niveau an. Also es gibt in Deutschland öffentlich geförderte Forschung und damit überhaupt nennenswerte Forschung erst seit etwa 2021, 2022. Davor gab es quasi nichts. Und jetzt ist in den letzten Jahren, sind aber einige Projekte gelaufen und laufen auch noch. Und jetzt werden peu à peu eben Fortschritte gemacht. Man fängt an, die Krankheit besser zu verstehen. Es wurde in Berlin zum Beispiel gezeigt, dass es mehrere Untergruppen von ME/CFS-Erkrankten gibt, die dann wahrscheinlich auch zukünftig unterschiedlich behandelt werden müssen. Es gab einige Ergebnisse von Medikamentenstudien, also Medikamenten, die für andere Erkrankungen zugelassen sind. Auch einige negative Studien, also sprich, wo man gezeigt hat, das ist es nicht. Also es ist Aufbruchsstimmung, aber umgekehrt ist es auch überhaupt noch nicht so, dass man sagen kann, dass in den nächsten ein, zwei Jahren man garantiert große Teile der Betroffenen heilen könnte, sondern das ist noch ein Stück weit weg. Fragen Sie mich bitte nicht, wie weit, weil das ist Spekulation.
Welche neuen Therapieansätze waren denn da Thema auf der Konferenz?
Also es wurde zum Beispiel gezeigt, Ergebnisse zur Immunadsorption. Das ist eine besondere Art der Blutwäsche, in der Autoantikörper aus dem Blut entfernt werden. Das ist zum Beispiel ein Verfahren, was viele Betroffene besser stellt, aber nicht dauerhaft. So, da gab es vorläufige Ergebnisse. Und ich kann jetzt gar nicht durch die einzelnen Sachen durchgehen. Wir hatten über 40 Vorträge dort vor Ort. Aber es wurde sozusagen experimentelle Therapieansätze gezeigt. Einige davon sind vielversprechend, müssen jetzt weiter erforscht werden. Andere davon haben sich gezeigt, funktionieren einfach nicht. Das kann man aber leider nicht in drei Sätzen zusammenfassen. Deswegen werden wir alle Ergebnisse, die auf dieser Konferenz entstanden sind, in den nächsten Wochen bei uns auf der Webseite veröffentlichen und dann kann man das in Ruhe nachlesen.
Sagt Jörg Heidecke, Gründer und Geschäftsführer der ME/CFS Research Foundation. Ich habe mit ihm drüber gesprochen, wie man ME/CFS perspektivisch am besten behandeln kann. Vielen herzlichen Dank, Herr Heidecke.
Sehr, sehr gerne.
Dazu gibt es übrigens auch ein langes Feature von meinem Kollegen Aeneas Roch. Das finden Sie unter das Wissen. Die teure Epidemie, wie Long-Covid und ME/CFS die Gesellschaft belasten, steht in ARD Sounds. Sie hören das Wissensmagazin Impuls in SWR Kultur.